Ja, ich habe in den letzten Wochen angefangen, ein Buch zu lesen. Tatsächlich. Wer mich kennt, weiß, dass Lesen überhaupt nicht mein Ding ist. Ich habe zwar viele Bücher, aber die benutze ich genauso wie meine Trainingsgeräte im Keller. Das heißt, die meiste Zeit stehen sie rum. Das jetzt trotzdem angefangene Buch stand schon länger eingeschweißt bei mir im Regal. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ewig. Es heißt Das investierte Leben. Die Autoren sind Joel C. Rosenberg und Dr. T. E. Koshy. Wem das was sagt, ich kannte die vorher nicht. Zu dem Untertitel komme ich noch. Ich habe das Buch auch gerade mal zu einem Drittel gelesen. Aber es hat mich schon zu Anfang innerlich so aufschrecken lassen, weil es einen echten Mangel bei mir und auch in unserer Gemeinde anspricht. Ziel meiner heutigen Predigt ist es, ohne im Detail auf den weiteren Weg einzugehen, diesen Mangel aufzuzeigen. Und ich möchte zu Ende einen Punkt aufgreifen, der im Buch, soweit ich bis jetzt gelesen habe, gar nicht so hervorgehoben wird, der mir aber so im Herzen aufgegangen ist. Wenn ich frage, welchen Auftrag Jesus seine Jünger und damit auch alle folgenden Gläubigen beauftragt hat, würden wohl alle sagen, die Verbreitung des Evangeliums. Und das stimmt auch. Das funktioniert jetzt nicht. Klicken wir darauf. Ja, das funktioniert. So heißt es in Markus 13, Vers 10. Und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündet werden. Oder Markus 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Oder Matthäus 24, Vers 14. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündet werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Diese Missionsbefehle haben in den letzten 2000 Jahren viele aufgegriffen und haben die gute Botschaft bis heute um die ganze Welt getragen. Und dazu musst du gar kein Missionar sein. Das Evangelium kannst du genauso deinen Nachbarn und Kollegen weitergeben. So sind bis heute Millionen von Menschen zum lebendigen Glauben gekommen und wurden durch die Annahme des Opfers unseres Heilandes versiegelt für das ewige Leben in seiner Herrlichkeit. Aber es gibt noch einen sehr oft vergessenen Missionsbefehl. In Matthäus 28 lesen wir ab Vers 18. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis das Ende der Weltzeit. Amen. Dieser Auftrag geht über die Verkündigung des Evangeliums hinaus. Jesus sagt ganz klar, dass wir das Evangelium verkünden sollen, dass wir Menschen von ihm und die Möglichkeit zur Errettung erzählen sollen. Aber wenn jemand das Evangelium annimmt und Kind Gottes wird, hört der Auftrag bezogen auf diese Person damit nicht auf. Jesus sagt und macht zu Jüngern. Er sagt und tauft sie und lehrt sie. Es geht also um Jüngerschaft. Der Untertitel des Buches Das investierte Leben lautet Der nachhaltige Segen echter Jüngerschaft. Jüngerschaft ist aber etwas, das in der heutigen Christenheit völlig vernachlässigt wird. Und das ist bei uns nicht anders. Natürlich sagen auch wir, dass die Taufe ein wichtiger Gehorsamsschritt ist, und die Taufe war und ist auch bei uns immer wieder Thema. Das Lehren im Wort Gottes ist auch bei uns vorhanden. In den Gottesdiensten, in den Bibelstunden. Aber Jüngerschaft geht weit darüber hinaus. Als ich im Krankenhaus war, ist mir deutlich geworden, was da gemeint ist. Im Buch wird dieses Beispiel auch aufgegriffen. Wenn jemand sein Medizinstudium beendet hat und als Arzt zu arbeiten beginnt, geht das eigentliche Lernen erst los. Zunächst arbeitet und lernt man als Stationsarzt vom Oberarzt. Der Oberarzt lernt vom Chefarzt. Das Ganze funktioniert nur, wenn sich der Chefarzt dem Oberarzt widmet und dafür sorgt, dass er lernt, und der Oberarzt in gleicher Weise dem Stationsarzt. Im Handwerk läuft es ähnlich. Der Meister lehrt den Gesellen und der Geselle den Auszubildenden. So auch das biblische Prinzip für Jüngerschaft. Ältere und weisere Gläubige nehmen sich unerfahrenen Gläubigen an und lehren und führen sie, damit sie wiederum in der Lage sind, andere Gläubige zu lehren und zu führen. Aber anders als beim Arzt oder im Handwerk bedeutet Jüngerschaft nicht nur Wissen vermitteln. In dem Buch wird das, wie ich finde, sehr treffend folgendermaßen erklärt. Die Beziehung zwischen Jüngermacher und Jünger unterscheidet sich von einer typischen Lehrer-Schüler-Beziehung. Sie ist persönlicher, praktischer und vollmächtiger. Ein Lehrer teilt Informationen. Ein Jüngermacher teilt sein Leben. Ein Lehrer zieht auf den Kopf, ein Jüngermacher zieht aufs Herz. Ein Lehrer misst das Wissen, ein Jüngermacher misst den Glauben. Ein Lehrer ist eine Autorität, ein Jüngermacher ist ein Knecht. Ein Lehrer sagt, hör mir zu. Ein Jüngermacher sagt, folge mir nach. Wenn wir in der Bibel nach Jüngerschaft suchen, fällt es als erstes natürlich Jesus und seine Jünger ein. Später sehen wir das Prinzip auch bei Petrus und Barnabas, bei Paulus und Timotheus und Titus oder bei Aquila und Priscilla und Apollos, aber auch schon im Alten Testament bei Jethro, den Schwiegervater von Mose und Mose, bei Mose und Josua oder bei Elia und Elisa. Jesus sind viele Menschen, manchmal Tausende, gefolgt, haben ihm zugehört. Und er hat mit vielen gesprochen, hat sie getröstet, geheilt und ermutigt. Aber zu seinen Jüngern hat er eine besondere Beziehung. Mit ihnen hat er sein Leben geteilt. Er hat alles, was er vom Vater erhalten, alles, was er hatte, hat er vom Vater erhalten und es an seine Jünger weitergegeben. Jesus hätte die Zeit seines Wirkens bis zu seinem Tod auch allein verbringen können. Und dann? Wer hätte dann von ihm berichten können, wie es seine Jünger taten? Wo wären all das Wissen und das Verständnis geblieben, das über seine Jünger an die kommenden Generationen von Christen weitergegeben wurde? Es war der Wille des Vaters, dass Jesus für seine Jünger Lehrer, Meister, Vertrauter und Tröster war. In Johannes 15, Vers 15 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus und seine Jünger waren Freunde. Nochmal zur Verdeutlichung des Prinzips. Jesus folgte dem Vater. Aus Johannes 15, Vers 19. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut auch der Sohn. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Folge mir nach. Paulus befahl seinen Jüngern, ihm nachzufolgen. 1. Korinther 11, Vers 1: Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Paulus trug Timotheus auf, andere anzuleiten, ihm nachzufolgen. 1. Timotheus 4, Vers 12 bis 15: Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern bei den Gläubigen sei ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch die Weissagung und der Handauflegung der Elternschaft. Dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar sein. Es ist klar, Jüngerschaft ist von Gott ein von Gott gewolltes Prinzip, zu dem wir auch beauftragt wurden. Aber ich muss zugeben, je mehr ich mich damit befasste, je weiter ich in dem Buch las, umso mehr rumorte es in mir. Ich dachte, das ist aber eine Herausforderung. Wie soll das gehen? In dem Buch stellen die Autoren gleich am Anfang zwei Fragen. Die erste war, wer investiert in mich? Und die zweite Frage war, in wen investiere ich? Dass ich beide Fragen nicht beantworten konnte, hat mich getroffen und dazu bewegt, weiterzulesen. Natürlich investiere ich in andere und bin für sie da. Ich habe mich mal mit einem Freund über Egoismus, Erfolg und Reichtum unterhalten. Und in dem Zusammenhang habe ich gesagt, andere machen Geld, wir machen Menschen. Und das stimmt. Aber das ist nicht das Investieren, was hier gemeint ist. Natürlich investiere ich in meine Kinder und versuche ihnen ein Vorbild zu sein, ihre Fragen zu beantworten und ihnen Leitung zu geben. Aber Jüngerschaft ist was anderes. Und wer investiert in mich? Bei wem bin ich jünger? Vielleicht ist das bei euch anders, vielleicht habe ich das bisher nur nicht mitbekommen. Aber ich sehe das bisher bei uns nicht. Deshalb habe ich anfangs von einem Mangel bei mir und bei uns als Gemeinde gesprochen. Denkt auch nicht, das Thema würde nur die Männer betreffen. Jüngerschaft gilt für Frauen genauso. Aufgrund der engen persönlichen Beziehung sollten jedoch Frauen Frauen lernen und Männer Männer. Aber ansonsten gilt es gleich. In dem Buch werden die Voraussetzungen für einen Jünger und die Voraussetzungen für einen Jüngermacher aufgeführt. Die ganze Beziehung wird genauer beschrieben. Und nicht zu verachten die Gefahren, die damit verbunden sind. Ich würde das aber gern ausführlich in einer Extrapredigt darstellen, nachdem ich das Buch zu Ende gelesen habe. Und es wäre auch gut, wenn wir das mit zwei oder drei Brüdern prüfen und besprechen könnten. Und das einzige Buch, auf das ich mich wirklich verlassen will, ist die Bibel. Nur eins kann ich schon mal sicher sagen. Jüngerschaft ist etwas, das Gott möchte. Und das zumindest ich bisher nicht lebe. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Aber ich habe es Gott schon mal hingelegt. Und das war der Anfang zur Veränderung. Ich möchte auch auf eine Gefahr hinweisen, wenn wir das Thema weiter unbeachtet lassen. Ich hatte vorhin bei den Beispielen für Jüngerschaft in der Bibel Mose und seinen Schwiegervater Jethro genannt. Anfangs, als Jethro Mose aufnahm und ihm seine Tochter zur Frau gab, kann man sich gut vorstellen, dass Mose von ihm angeleitet wurde. Und als Gott Mose nach Ägypten ruft, lesen wir in 2. Mose 4, Vers 18, dass er das auch mit seinem Schwiegervater bespricht. Und der sagt, geh hin in Frieden. Aber als Mose mit dem ganzen Volk aus Ägypten zurück ist und schon so viel gelernt hat und so weise ist, dass er ein ganzes Volk führt, lesen wir in 2. Mose 18 folgendes. Ab Vers 13. Und es geschah am folgenden Tag, da setzte sich Mose, um das Volk zu richten. Und das Volk stand um Mose her, vom Morgen bis zum Abend. Als aber Moses Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er, was tust du denn mit dem Volk? Warum sitzt du allein und das ganze Volk steht um dich her, vom Morgen bis zum Abend? Mose antwortete seinem Schwiegervater, das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen, denn wenn sie eine Rechtssache haben, kommen sie zu mir, dass ich entscheide, wer von beiden Recht hat, und damit ich ihnen Gottes Ordnung und seine Gesetze verkündige. Aber Moses Schwiegervater sprach zu ihm, es ist nicht gut, was du tust. Du wirst müde und kraftlos, sowohl du als auch das Volk, das bei dir ist. denn diese Sache ist zu schwer für dich. Du kannst sie allein nicht ausrichten. So hör auf meine Stimme. Ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Tritt du für das Volk vor Gott und bringe du ihre Anliegen vor Gott und erkläre ihnen die Ordnung und Gesetze, dass du ihnen den Weg verkündest, auf dem sie wandeln und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich aber unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern um, die Gott fürchten. Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn feind sind. Die setzte über sie als Oberste, über 1000, über 100, über 50 und über 10. Damit sie dem Volk alle Zeit recht sprechen. Alle wichtigen Sachen aber sollen sie vor dich bringen und alle geringen Sachen sollen sie selbst richten. So wird es dir leichter werden, wenn sie die Würde mit dir tragen. Wenn du das tun wirst und wenn es dir Gott gebietet, so wirst du bestehen können. Und dann wird auch dieses ganze Volk in Frieden an seinen Ort kommen. Da folgte Mose der Stimme seines Schwiegervaters und tat alles, was er sagte. Und Mose wählte tüchtige Männer aus ganz Israel und machte sie zu Häuptern über das Volk, zu Obersten über 1000, über 100, über 50 und über 10, damit sie dem Volk alle Zeit recht sprechen sollten. Die schweren Sachen brachten sie vor Mose, die geringen Sachen aber richteten sie selbst. Darauf ließ Mose seinen Schwiegervater ziehen und er kehrte in sein Land zurück. Mose war völlig überlastet. Er hatte übersehen, andere Männer in dieser Sache anzuleiten, die Aufgaben übernehmen können und ihm helfen können. Sein Schwiegervater erkannte die Gefahr und sprach sie an. Mose sagte nicht etwa, ich habe ein ganzes Volk aus Ägypten rausgeführt, willst du mir denn jetzt erzählen? Nein, er nahm Jethros Rat bereitwillig an. Erfahrene Christen, ich sage bewusst erfahren statt alt oder ältere. Erfahrene Christen dürfen lernwillige Christen nicht allein lassen. Christsein ist kein Einzelsport, sondern eine Teamaufgabe. Und wir brauchen starke Teams. In Galater 6, Vers 2 heißt es, einer trage des anderen Lasten. Und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Soweit zur Wichtigkeit der Jüngerschaft. Und wie gesagt, ich oder wir werden das noch einmal aufgreifen und ausführen. Jetzt noch zu dem Punkt, der mir im Herzen aufgegangen ist. Vielleicht wird auch später im Buch noch hervorgehoben. Ich weiß es nicht. Wenn wir uns die Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern ansehen, dann ist da eine tiefe Liebe. Wenn ihr mal in 2. Mose 18 am Anfang nachlest, wie Mose und Jethro sich wieder treffen, sich küssen und freuen und Mose alles erzählt, was er mit Gott erlebt hat, dann ist das eine innige Freundschaft zwischen den beiden. Wenn wir lesen, wie Paulus sich an Timotheus erfreut und ihm schreibt, mein geliebtes Kind, oder auch mein treues Kind oder mein echtes Kind, dann sehen wir diese tiefe Liebe und Verbundenheit. Generell sind alle Briefe von einer Liebe unter den Gläubigen gekennzeichnet. Ich denke, dass Jüngerschaft in den unterschiedlichsten Formen und auch unter vielen Christen, die gar nicht erwähnt werden, der Nährboden für diese Liebe ist. Jüngerschaft, sei es als Leiter oder als Jünger, erfordert und fördert Liebe. Die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unseren Herzen, befähigt uns überhaupt erst dazu und genauso fordert sie uns dazu auf. Sie ist es, die uns verbindet und zusammenhält, hier vor Ort und mit allen Christen sonst wo auf der Welt. Ich denke, da wo das Prinzip der Jüngerschaft der Christen vernachlässigt wird, der erkaltet auch die Liebe unter ihnen. Und da, wo Jüngerschaft gelebt wird, da blüht die Liebe auch wieder auf. Ich möchte schließen mit den bekannten Versen aus 1. Korinther 13, ab Vers 1. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und mein Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Amen.